Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hören ein Wort aus der Offenbarung für den zweiten Adventssonntag, Offenbarung 19. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt viele Kronen. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Jetzt muss ich alle, die heute Morgen hier sind, bei Sturm und Regen recht bewundern, dass sie überhaupt hier sind. Das ist ein Tag, an dem man eigentlich im Bett bleibt. Aber ich habe meinem Herzen gedacht, wenn Gott mal eine Erweckung schenkt, dann spielt das Wetter keine Rolle mehr. Nicht? Wenn der richtige Hunger nach dem Wort Gottes kommt. Nun möchte ich heute mit Ihnen sprechen über die Wiederkunft des Herrn Jesus in Herrlichkeit. Es ist eine alte Sitte in der Christenheit, dass man am zweiten Advent, Advent heißt ja Ankunft, über dieses zweite sichtbare Kommen Jesu spricht, seine Wiederkunft. Der Apostel Johannes, der hat dieses zukünftige Geschehen im Geist gesehen. Ich sah den Himmel aufgetan. Wie soll man das beschreiben und erklären und auslegen? Ich habe auch den Eindruck, wir in unserer dreidimensionalen Welt sind eingeschlossen von Mauern. Dahinter ist noch so vieles. Die Mauern stürzen ein und die andere Welt, die Welt Gottes, bricht sichtbar herein in unsere armselige Welt. Ich sah den Himmel aufgetan. Den Johannes selber packen die Dinge, die er sieht, so gewaltig, dass er gar keine richtigen Sätze mehr bildet. Bloß noch Ausrufe. Und siehe, ein weißes Pferd, immer Ausrufezeichen, nicht? Darauf sitzt einer. Und der hat viele Kronen. Und der heißt treu und wahrhaftig. Nun, meine Freunde, so gewaltig diese Schilderung ist, so mache ich mir keine Illusionen darüber, dass der Mensch im Jahr 1960 kein allzu großes Interesse aufbringt für diese Botschaft von der Wiederkunft des Herrn Jesus. Und ich mache mir auch keine Illusionen darüber, dass sogar die Christenleute heute nicht recht viel mit dieser Botschaft anfangen können. Und sehen Sie, darum habe ich zu den vielen Ängsten, die ich vor jeder Predigt überwinden muss, auch diese Angst überwinden müssen. Du musst was predigen, wo die Leute denken, wie jener Mann, der mir mal sagte, ach, Wiederkunft Jesu. Wissen Sie, Herr Pastor, Generationen haben drauf gewartet. So haben die ersten Christen drauf gewartet. So haben sie vor 100, 200 Jahren drauf gewartet und ist nie was passiert. Sagen Sie mal lieber ein Wort Gottes, wo ich heute was mit anfangen kann. Für den heutigen Tag. Nicht für den heutigen Tag. Für unser praktisches Leben. Aber meine Freunde, gehört es zur Botschaft des Evangeliums. Jesus wird in Herrlichkeit wiederkommen. Und ich kann Ihnen ja nicht was unterschlagen, oder doch? Kann ich doch nicht. Paulus hat gesagt, er habe der Gemeinde den ganzen Rat Gottes verkündigt. Das muss ein Prediger des Evangeliums. Und sehen Sie, ich will diese Botschaft auch gar nicht unterschlagen. Denn ich muss Ihnen gestehen, dass kaum etwas mein Herz so fröhlich macht, wie die ganz gewisse Botschaft der Bibel, Jesus kommt in Herrlichkeit wieder. Und ich weiß, dass ich damit gar nicht allein stehe, dass es zu allen Zeiten den Christen gegangen ist. dass sie sich so drauf freuen, dass sie geradezu beten, so schließt die Bibel. Ja, komm, Herr Jesus, mach mal zu. Und so möchte ich als Überschrift über den Text und die Predigt schreiben, warum wir Jesus-Jünger uns auf Jesu Wiederkunft freuen. Dies ist nicht eine Verlegenheit, eine theologische oder gedankliche, und sie ist nicht eine abstruse, fernliegende Sache, sondern wir freuen uns drauf. Und darüber möchte ich Ihnen Rechenschaft geben. Das ist sehr zeugnismäßig, warum wir uns auf die Wiederkunft Jesu freuen. Und drei Punkte, ich könnte 15 nennen, aber ich will es bei drei belassen, um alte Ordnungen nicht anzugreifen. Erstens, weil die Niedrigkeit des Herrn Jesus so schwer zu tragen ist. Ich freue mich auf die herrliche Wiederkunft, weil seine Niedrigkeit mir doch Not macht. Ich möchte das ein wenig ausführen. Sehen Sie, ich habe eine Woche hinter mir mit vielen dunklen Stunden. Ich meine jetzt nicht, weil es regnet, nicht? Das sind wir ja nun im nördlichen Europa gewöhnt, nicht? Wir würden uns ja wundern, wenn mal die Sonne schiene. Sondern ich meine innerlich dunkle Stunden. Zuerst hat der Geist Gottes mich gedemütigt, indem er mir mein verkehrtes Herz zeige. Ich wünsche Ihnen, dass das kennen, dass man an den Rand der Verzweiflung kommt über sich selber. Und dann kamen nacheinander drei meiner jungen Leiter, ganz unabhängig voneinander, und erzählten mir, wie ihre Arbeit in ihren Bezirken fast hoffnungslos ist. Wie Mauern von Stumpfsinn und Gleichgültigkeit geradezu unüberwindlich vor ihnen sich auftürmen. Sie machen ihre Hausbesuche, aber die Türen gehen zu. Sie laden die Jungs ein, aber die Zigaretten interessieren sich für nichts mehr. Wundervolle Zukunft mit dieser Jugend, kann ich Ihnen sagen. Und nun gehören Jesus und seine Leute zusammen. Und da habe ich gedacht, so ist das mit dem Herrn Jesus, mit unserem Heiland. Da hängt er am Kreuz. Ein Gespött für den Pöbel, ein Gespött für die Gebildeten. Und eigentlich hat sich seitdem nichts geändert. Die Welt dreht ihm den Rücken. Und die, die ihm gehören, blamieren ihn. Und die, die ihm gehören, blamieren ihn. Ach, und die arme Kirche Jesu Christi, wenn ich mir das heute so ansehe, sie kann sich die Kehle heiser schreien und protestieren gegen Atombomben und gegen die Verschmutzung unseres öffentlichen Lebens durch Korruption, dreckige Filme und schmierige Bücher. Wie sind die Verschmutzung unseres öffentlichen Lebens ja schlimmer als die Verschmutzung der deutschen Flüsse, nicht? Das ist ein Kinderspiel dagegen. Und da kann die arme Kirche schreien, wer hört denn schon darauf? Nee. Ich glaube ja selber nicht dran, dass das hilft. So armselig ist die Sache Jesu Christi. So armselig, dass es nicht auszusprechen ist. Der Prophet Jesaja hat gesagt, er war der allerverachtetste und unwerteste. Und das steht über der Weltgeschichte von Jesus, dass er der allerverachtetste und unwerteste ist. Jede neu aufgetane Firma, die neue Stiefelsohlen verkauft, findet mehr Beachtung als Jesus. Er ist der allerverachtetste und unwerteste. Und an solch einen Herrn will ich mein Herz hängen. Es ist oft sehr schwer zu tragen. Und sehen Sie, da kommt die Bibel und sagt, Jesus kommt wieder in Herrlichkeit. Das letzte Wort ist ja noch gar nicht gesprochen. Das letzte Wort wird gesprochen und ich sah den Himmel aufgetan und sehe ein weißes Pferd und darauf einer mit vielen Kronen und Augen wie Feuerflammen. Die vielen Kron, also das habe ich als Junge mir gedacht, das müsste ja komisch aussehen, so Kaiserkrone mir vorgestellt, das sind Diademe. Die Fürsten in alter Zeit trugen einen schmalen Goldreif. Er trägt eine ganze Menge Goldreife. Das will sagen, Gott hat allen Mächtigen der Erde ihre Diademe genommen und ihm gegeben, dem Sohn, der sagt, mir ist gegeben alle Gewalt in Himmeln auf Erden. Schluss, dass Menschen Diademe tragen. Er allein trägt sie. Das ist Ende. Und sehen Sie, wenn ich die Niedrigkeit Jesu, meines Heilandes, den jeder dumme Junge verachten kann, den jeder Hans Wurst verspotten kann, wenn die mich quält, wenn die Niedrigkeit Jesu mich quält, weil ich selber ihn Schande mache, dann sehe ich auf diese Wiederkunft Jesu, auf den auf dem weißen Pferd mit den vielen Diademen. Da wird mein Herz fröhlich. Und sehen Sie, nun muss ich noch einmal zum zehntausendsten Mal reden von dem merkwürdigen Bild, das hier im Weihlaus hängt. Diese Sache mit der Wiederkunft Jesu spielt ja uns bei uns im WH eine besondere Rolle. Da hängt im Treppenhaus nun so ein Bild. Es hat mal vor Jahren, vor Jahrzehnten einer gemalt, der keinen Anspruch macht, ein Künstler zu sein. Und es ist ja billig, dass kunstverständliche Leute den Kopf davor schütteln und sagen, na. Es gibt noch größere Dinge als ästhetische Urteile. Hat einer die Wiederkunft Jesu gemalt, künstlich, statt unten in Aufregung und das weiße Pferd und darauf der eine mit den Nägelmalen in Händen und den Diademen auf dem Haupt. Und als ich meinen Vorgänger, den Pastor Weigler, einmal fragte, woher hängt das Bild hier, sag mal, das ist ein merkwürdiges Bild, warum hängt das hier? Da sagte er, oh, weißt du, hier sitzen jeden Sonntag viele hundert Jungs. Und die müssen die Woche durch leiden an der Niedrigkeit Jesu, der seine Macht und Majestät verhüllen will. Und da hören sie in ihren Schulen und in Büros und in Fabriken immer nur Lästerung und Gleichgültigkeit und Schmutz und dreckigen Spott. Da können sie den Mut drüber verlieren. Und da soll ihnen dieses Bild am Sonntag sagen, das letzte Wort ist nicht gesprochen, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt, denn alles ist nach seines Todes Macht in seine Hand gestellt. Und sehen Sie, Jungs im Weihlaus haben das gehört, diese Botschaft. Und ist manch einer neuen, hat neuen Mut bekommen im Bild. Und sie haben es so gehört. Das, was Merkwürdiges geschah, als im Flammensturm eines Fliegerangriffs, eines Bombenangriffs im Kriege, das Weigelhaus in Flammen aufging. Da ist so ein junger Bursche, also wirklich in der Lebensgefahr, hier in das Haus gestürmt, hat aus Feuer und Flammen und Rauch heraus nichts gerettet, nicht die Karl-May-Bücherei und alles Mögliche, sondern dieses Bild. Und dann haben wir, vielleicht, manche erinnern sich vielleicht noch, die damals hier in Essen war, Gottesdienst gehalten, da unten im Keller über uns die Trümmer. Es waren köstliche Gottesdienste da unten im Keller. Und an der Wand hing, zum Drittel verbrannt und verkohlt, das Bild von der Wiederkunft Jesu. Und wenn die Lautsprecher dröhnten von Menschenmacht und Entsiegen, also dummes Zeug, dann wussten wir, dass Jesus Sieg bleibt, ewig ausgemacht sein wird die ganze Welt. Das hat dann einer repariert, nun hängt es im Treppenhaus und soll uns sagen, diese Botschaft, Jesus kommt wieder. Tragt mit ihm seine Niedrigkeit. Er ist hier bloß für unser Gekreuzigte, der Sünde wegträgt, der Versöhner. Und seine Nachfolger sollen das Kreuz mit ihm tragen. Aber das letzte Wort ist nicht gesprochen. Er kommt wieder. Und meine Freunde, wer das verstanden hat, wer von Ihnen das verstanden hat, der bedauert jetzt gar nicht mehr uns, dass wir so eine niedrige Sache vertreten müssen, sondern er bedauert die arme Welt, die in ihrer totalen Blindheit diesem Ereignis entgegengehen muss. Wie wird dieser Welt zumute sein? Wie werden alle ihre Sprüche ihrem Hals stecken bleiben, wenn Jesus wiederkommt? Wir wissen ja nicht, wie nah dieses Ereignis ist. Das ist das Erste. Warum wir uns freuen, weil seine Niedrigkeit auf das Schwert zu tragen ist. Und nun kommt das Zweite. Warum wir uns freuen auf die Wiederkunft Jesu. Warum ich mich freue auf die Wiederkunft Jesu. Der zweite Grund ist der, verzeihen Sie, ich muss es ganz komisch ausdrücken, der Glaube an die Wiederkunft Jesu ist die Kehrseite der Medaille, ist die Rückseite einer Münze. Ich werde das erklären. Nicht wahr, das weiß auch der unterbelichtete und solchen hier, glaube ich, gar nicht der, dass jede Münze zwei Seiten hat. Könnt ihr euch ein Markstück vorstellen ohne Rückseite? Das gibt's nicht. Es hat mit Notwendigkeit eine Rückseite. Und so ist mit dem Glauben der Christen. Der Glaube, der richtige Glaube, ich meine nicht so Allerweltsglaube an Herrgott und dass man ein guter Mensch ist, das ist ja kein Glaube, nicht? Sondern, oder ich meine, noch ein Aber. Ich meine, richtige Christenglaube an den Mann von Golgatha, der hat wie eine Münze zwei Seiten. Ich werde Ihnen jetzt erst die Vorderseite zeigen. Die Vorderseite dieser Münze, die hat einen ganz persönlichen Charakter. Es gibt kein Christenleben ohne ein Individualismus. Es gibt kein Christenleben ohne ganz, ganz persönliche Erfahrungen, die ich mit keinem anderen Menschen teile. Darum ist ein Christ für einen Massenbetrieb eigentlich immer ein bisschen verdorben. Nicht? Immer ein bisschen verdorben. Sehen Sie, wenn ein Mensch erweckt wird durch Gottes Geist, dann packt ihn das Grauen, wie nah am Rand der Hölle ist. Und hat er vorher nicht gewusst. Und dann gibt es nur eins in seinem Leben. Wer wird mich erretten vor der Hölle Gewalt? Da kann man mit ihm reden, was man will. Da gibt es nur eins, wer wird mich erretten vor der Hölle Gewalt? Da kann kein Pastor helfen und kein Opa und was sonst vernünftig mit Leuten redet. Da gibt es nur eins, wer kann mich erretten vor der Hölle Gewalt? Ich wünsche Ihnen, dass die Stunde in Ihrem Leben kommt. Und dann geschieht es, dass mitten in Zerrissenheit des Herzens und Angst und Unruhe das Kreuz Jesu gestellt wird. Und man begreift, da ist Licht und da ist Rettung. Und da gibt es einen Rufen und Ringen, gilt es mir. Und bis man endlich sagen kann, er zog mich aus der grausamen Grube und aus dem Schlamm, so sagt David. Er riss mich heraus, er zog mich aus der grausamen Grube, aus dem Schlamm und stellte meine Füße auf den Fels, dass ich gewiss treten kann. So sagt David, so hat er es erfahren und so bezeugen es Hunderttausende. Das ist meine Geschichte. Er zog mich aus der Grube, aus dem Schlamm und stellte meine Füße auf den Fels, dass ich gewiss treten kann. Nun gehört man dem Herrn und das ist ein neuer Zustand. Da steht man wieder ganz allein, das kann man keinem anderen erklären so richtig. Da versteht man zum Beispiel das schöne Wort aus dem Psalm, habe deine Lust an dem Herrn. Ich weiß noch, wie vor meiner Bekehrung meine Mutter mal sagte, habe deine Lust an dem Herrn, habe ich gedacht, Lust? Da versteht man nicht mehr das langweilige Christentum der übrigen Welt. Meine Lust an dem Herrn, der mich rettet hat. Und man erlebt auch Niederlagen. Aber dann gilt einem doch das Wort aus dem Psalmen, fällt der Gerechte, wird er nicht weggeworfen, denn der Herr hält ihn bei der Hand. Ein sehr tröstliches Wort, meine Freunde. Fällt der Gerechte, der dem Herrn gehört, wird er nicht weggeworfen, denn der Herr hält ihn bei der Hand. Sieht das die eine Seite des Christentums? Die ist ganz persönlich, ganz persönlich. Da kann man gar nicht drüber diskutieren mit irgendeinem anderen. Das ist keine intellektuelle Sache, sondern existenzielle Errettung. Ganz persönlich. Man geht durch die enge Pforte durch. Aber liebe Freunde, wer dabei allein stehen bleibt, hat einen halbierten Christenstand. Hat bloß einen halben Christenstand. Der gleicht einer Mark, die keine Kehrseite hat. Und das gibt es ja gar nicht. Nicht? Man muss auch die andere Seite noch haben. Jetzt möchte ich Ihnen die andere Seite des Christentums schildern. Die andere Seite. Sehen Sie, wenn ich Jesu Eigentum geworden bin, bekomme ich einen neuen Blick. und dann finde ich mich auf der Seite Gottes und dann entdecke ich was Neues. Dann entdecke ich, dass ein Reich Gottes in dieser Welt gibt. Ob ich dazugehöre oder nicht, es gibt ein Reich Gottes in dieser Welt. Gott hat sein Reich angefangen, als er seinen Sohn sandte und der in der Krippe lag. Gott hat seinen Fuß in diese verfluchte Welt gesetzt, als er Jesus in die Welt sandte. Und nun bewegt einen die Frage, was wird aus diesem Reiche Gottes? Doch Herr hat ein Reich angefangen, heißt in der Bibel. Soweit die Welt ist und zugerichtet, dass es bleiben soll, aber angefangen. Wenn ich Jesu Eigentum geworden bin, stehe ich auf der Seite Gottes. Und es bewegt mich die Frage, was aus diesem Reiche Gottes auf Erden wird. Das ist die andere Seite des Christentums. Das geht so weit, dass der Paulus gesagt hat, ich bin bereit, auf die erste Seite zu verzichten, um der zweiten willen. Ich bin bereit, meine eigene Seligkeit preiszugeben, wenn ich dadurch mein Volk Israel ins Reich Gottes bringen könnte. So hat er ein Reich Gottes Blick. Und sehen Sie, die beiden Dinge gehören im Christentum zusammen. Ich muss meine persönliche Seligkeit ganz ernst nehmen. Schaffe, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Aber die andere Seite gehört dazu. Die Sache meines Gottes in der Welt ist meine Angelegenheit. Christen sind Leute mit globalem Blick. Und darum interessiert es sie, wenn sie die Botschaft hören. Proxilla regis prodeunt, sagten die Römer, die Feldzeichen unseres Kaisers gehen voran. Die Feldzeichen unseres Königs gehen voran. Christen horchen auf, wenn sie hören, dass es in China eine christliche Kirche gibt. Das ist sehr interessant, dass vor ein paar Monaten ein Mann von einer chinesischen Bibelschule nach Australien kommt, zum ersten Mal hier erklärt, was geschieht. Da ist eine christliche Kirche mit dem Hexenkessel des roten China. Eine Kirche Jesu Christi. Das interessiert Jesus Jünger. Die können nicht bloß ihr kleines Plötzchen angucken. Oder wenn wir hören, dass zu uns völlig unzugänglichen Indianerstämmen in Südamerika, dass es gelungen ist, denen Schallplatten und ganz primitive Tonapparate zu bringen, auf denen das Evangelium in ihrer Sprache gesagt ist. Wir haben keine Möglichkeit, Missionare hinzuschicken. Gar nicht möglich. Aber das war möglich. Über 27 verschiedene Hände ihnen diese Apparate zu bringen. Nun stehen sie mit dem Apparat und horchen. Der große Häuptling im Himmel hat seinen Sohn gesandt. Der will dich herausholen aus deinem Dreck und Angst und Not. Verstehen Sie? Für einen Christen ist das wahnsinnig interessant. Das Reich Gottes geht ihn an. Und darum vor allem freut er sich, dass die Sache, was aus dem Reich Gottes wird, bereits entschieden ist. Jesus wird wiederkommen. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Mein persönliches Heil ist die eine Seite. Die Gewissheit, dass das Reich Gottes eine große, herrliche Sache ist und siegen wird, das ist die Kehrseite der Münze, die für uns wichtig ist. Sehen Sie, als ich mich bekehrte, gab es nur eine Frage, was soll ich tun, dass ich selig werde? Aber heute singe ich es mit allen Heiligen mit großer Freude. Du wirst ein herrlich Werk vollenden, der du der Welten Heil und Richter bist. Du wirst der Menschheit Jammer enden, so dunkel jetzt dein Weg, du Heiliger, ist. Jesus kommt wieder. Und das war das Zweite. Die Glaubensmünze hat zwei Seiten, meine persönliche Seite und der Reich Gottes Blick. Und das Reich Gottes wird vollendet bei der Wiederkunft Jesu. Und lassen Sie mich noch ein Drittes sagen. Ich freue mich auf die Wiederkunft Jesu. Warum? Weil die Niedrigkeit Jesu oft schwer zu tragen ist. Weil sie mir die Vollendung des Reiches Gottes bringt, das jetzt eine kämpfende Sache ist auf der Erde. Und drittens, darf ich das noch sagen, es macht Jesus Jüngern keine Denkschwierigkeit. keine Denkschwierigkeit, die Wiederkunft Jesu zu glauben. Lassen Sie mich dazu noch ein Wort sagen. Es macht Jesus Jüngern keine Denkschwierigkeit, die Wiederkunft Jesu zu glauben. Sehen Sie, wenn ich einem Weltmenschen auf der Kettwiger Straße sage, wissen, dass Jesus wiederkommt, Sie sollten sich ein bisschen darauf einstellen, dann wird er einen Kopf schütteln und sagen, glaube ich nicht, kann ich mir nicht denken, wie soll das zugehen? Auf einmal sehen Sie ihn überall, über den Fernsehschirm, nee, ohne Fernsehschirm. Sehen Sie ihn überall, der ganzen Erde, ohne Fernsehschirm. Wie soll das zugehen? Das passt nicht in mein Weltbild, sagt er. Das passt nicht in mein Weltbild, glaube ich nicht. Und dann lache ich und sage, in mein Weltbild passt aber. Es hat zu allen Zeiten ins Weltbild der Jesus-Jünger gepasst. Sehen Sie mal, das ist eine merkwürdige Sache. Der Johannes sagt, ich sah den Himmel offen und ein weißes Pferd. Und ganz ähnlich steht vorher schon in der Bibel. Nun möchte ich eigentlich die Schriftgelehrten hier fragen, wissen Sie, wo das schon mal ähnlich steht? Ich sah den Himmel offen. Da wird eine Geschichte erzählt, wie der erste Märtyrer, Stephanus, um seines Glaubens willen mit Stein totgeworfen wird und Ehrengeist aufgibt, da sagt er, ich sehe den Himmel offen und Jesus zu Rechten Gottes stehen. Das heißt, die Jesus-Jünger leben die ganze Zeit ihres Lebens in der Gewissheit, dass die andere Dimension, die Welt Gottes, unsagbar nah ist. Ja, sie haben sogar Zugang. Jedes Mal, wenn ich bete, gehe ich eigentlich in diese andere Welt durch die Tür, die Jesus mir offen gelassen hat aus seiner Himmelfahrt. Und darum erscheint es mir nicht nur möglich, sondern geradezu folgerichtig, dass eines Tages die Mauern zusammenstürzen und diese andere Welt vor aller Welt sichtbar wird. So folgerichtig, dass die Christen rufen, ja komm, Herr Jesu. Nun, lass endlich diese blinde, dreidimensionale Welt sehen, was wirklich ist. So freue ich mich mit allen Christen auf den Tag, da Jesus wiederkommen wird. Und ich möchte nicht mehr zurücksinken in einen Christenstand, wo ich nicht diese große Zukunft vor mir sehe. Und wenn hier Zeitungen lese und sehe all diese Hilflosigkeit und Ratlosigkeit und Verleumdung, Beschimpfung, Kampf und Krach und Streit und Angst, dann denke ich, kann ich mehr atmen. Und dann bin ich froh, dass ich durchschauen kann. Oh, des Tags der Herrlichkeit. Jesus Christus, du die Sonne und auf Erden weit und breit, Fried und Wahrheit, Licht und Wonne. Nun endet dieser Vers mit einem Ruf. Mach dich auf, du dich, und werde Licht. Jesus hält, was er verspricht. Wir wollen beten. Herr, dein Wort sagt uns ganz am Anfang, dass es wahrhaftig ist und dass du hältst, was du zugesagt hast. Und so danken wir dir, dass dein Volk warten darf auf den Tag deiner Herrlichkeit. Und wir bitten dich, werde du uns in deiner Niedrigkeit jetzt schon jeden Tag das Schönste unter den Menschenkindern. Amen.